Was macht man eigentlich, wenn man einen Angstgegner hat? Wie gehe ich mit sportlichem Druck um? Und warum macht am Ende vielleicht die Wingwave-Methode den Unterschied? Und was zum Henker ist das überhaupt? Die Fragen und noch viel mehr beantworten wir euch in der aktuellen Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast. Es geht um mentale Gesundheit und Stärke und die Bedeutung vom Köpfchen im Sport. Bleibt dran, los geht's! Ich bin Philipp Wegmann und ganz ehrlich, als Hobbysportler sind meine Berührungspunkte zu Psychologie im Sport und zu professionellem Umgang damit eher, ich würde mal sagen, minimal und eher Laienwissen. Und genau deshalb habe ich mir in dieser Folge eine Expertin dazu geholt. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin, arbeitet genau in dem Bereich seit einigen Jahren mit Parasportlerinnen und Parasportlern zusammen und war als Welfare Officer bei den Paralympics in Paris mit dabei. Und wird auch 2026 mit nach Mailand fahren. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, Petra Dallmann.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Petra, lass uns doch mal, bevor wir auch gleich nochmal hören, was unsere 5 Athletinnen und Athleten so für Erfahrungen gemacht haben, mit ein paar Begrifflichkeiten anfangen. Gibt es irgendwie sowas wie eine Definition von mentaler Stärke? Oder wie würdest du das definieren? Kann man das überhaupt so einfach umreißen?
Einfach? Sicher nicht. Für mich genau zeichnet mentale Stärke jetzt im Sport aus, dass ich es zum Beispiel schaffe, im Wettkampf, also punktgenau, meine optimale Leistung abzurufen. Aber auch im täglichen Training, ne, da zu schaffen, sich immer wieder ja zu motivieren, an die Grenze zu gehen, auch den ganzen Druck von außen auszuhalten, mit Belastungen umgehen. Also ich finde, mentale Stärke hat im Sport ganz viele Komponenten.
Man sagt ja auch immer, der Sport oder die sportliche Höchstleistung ist jetzt nicht nur Training und Talent, sondern eben auch das Mentale und auch der Kopf. Würdest du da irgendwas dir, ich sag mal, anmaßen, festzusetzen, wie viel Prozent das sind? Also wie viel Prozent der Leistung oder des Erfolgs am Ende auch im Kopf entschieden wird?
Nein, das würde ich mir nicht anmaßen, weil und manchmal, ne, ist es ja auch egal, ob es 1 oder 10 oder 70% sind, weil manchmal kommt es auf 0,5% an, ne, ob ich das Finale gewinne oder, ne, sozusagen als Verlierer vom Platz gehe.
Du wirst bei den Paralympics 26 auch mit vor Ort sein, wieder als sogenannter Welfare Manager. Kannst du noch mal ganz kurz für uns umreißen, was das eigentlich genau bedeutet?
Ja, der Begriff ist wirklich nicht so einfach. Also man weiß eigentlich nicht, was genau jetzt dahinter steckt. Die Position Welfare Officer, die gibt's noch gar nicht lange. Die hat das IOC eingeführt, weil es erkannt hat, dass psychische Gesundheit auch im Sport wie überall total wichtig ist. Diagnostizierte psychische Erkrankungen steigen an weltweit. Auch ganz viele Athleten haben sich in den letzten Jahren bekannt zu psychischen Erkrankungen. Und da möchte das IOC aktiv werden und hat deshalb gesagt, ne, jeder Mannschaft bekommt eine Akkreditierung für jemand, der sich auskennt im Bereich psychische Gesundheit und der aber auch dafür sorgt, dass Sport in einer sicheren Umgebung stattfinden kann. Diese zwei Funktionen. Und es sind zum Beispiel im deutschen Team war das der Thorsten Leber, der ein sehr erfahrener Sportpsychologe ist, und ich, die mehr aus der sportpsychotherapeutischen, sportpsychiatrischen Richtung kommt. Ich glaube, da haben wir uns super ergänzt und haben viel, konnten alles abdecken.
Wie ist es denn mit der Vorbereitung der Sportlerinnen und Sportler auf die Spiele? Wir sind jetzt ja noch im Vorfeld. Gibt es da dann so eine Art Workshop oder triffst du mal das ganze Team? Weil es kommen ja auch vielleicht mal welche dazu, die du noch nicht kennst jetzt aus den letzten Jahren. Du warst jetzt in Paris dabei, da waren es die Sommerspiele, jetzt sind es die Winterspiele. Ist ja auch nochmal ein Athletinnen-Athletenwechsel oder ein Teamwechsel so aus deiner Sicht. Wie schaffst du das dann da, ich sag mal, so eine Vorab-Vertrauensbasis herzustellen zu den Sportlerinnen und Sportlern?
Die normale oder alltägliche sportpsychologische Arbeit, die erfolgt vor Ort oder die erfolgt entweder mit dem jeweiligen Sportpsychologen. Manche Verbände haben da feste Sportpsychologen oder, ne, man hat sich privat jemand organisiert oder nimmt den Sportpsychologen des Olympiastützpunkts. weil da bedarf es ne, vieler, einiger Termine, ja, ja. Ne, auch Training, sozusagen Training für den Kopf, um ja mit gewissen Techniken vertraut zu sein und die gut anwenden zu können. Thorsten und ich wollen sicherstellen, dass es so ein allgemeines Grundwissen gibt über das Thema psychische Gesundheit, weil gerade im Parasport, der ist noch nicht so professionell wie der olympische Sport. Im olympischen Sport haben die meisten Athleten bereits mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, wenn sie zum Beispiel zu den Olympischen Spielen fahren. Das ist im paralympischen Bereich, sind es noch viel weniger Athleten. Und manchmal ist auch die Wissensvermittlung nur sekundär, sondern es ist einfach, glaube ich, total wichtig, dass die Sportler wissen, dass es uns gibt, dass sie wissen, wenn ich eine Frage habe in dem Bereich, wenn ich mich in einer Krise befinde, dann zu wissen, ach Mensch, du, da gab es doch den Thorsten und die Petra, die waren jetzt auch gar nicht so verkehrt, als ich die da mal online gesehen habe. Und dann fällt es viel einfacher, so jemanden E-Mail zu schreiben, als bei einer, zum Beispiel in die Psychiatrie zu gehen oder sich bei jemand zu melden, weil man irgendwo mal einen Flyer zugeschickt bekommen hat.
Das heißt, so sieht dann auch dein Job vor Ort aus. Also alle können sich immer bei dir melden oder bei euch melden. Ihr seid während der Spiele erreichbar. Wie macht ihr das denn mit den Distanzen? Weil gerade Mailand, Cortina ist da nichts mit, ja, dann komm noch mal kurz, komm, wir setzen uns nach dem Essen noch mal kurz zusammen. Da sind ja ein paar hundert Kilometer teilweise zwischen den Orten.
Da hast du recht, das wird eine Herausforderung, wo ich auch noch keinen ganz genauen Plan habe, wie wir die lösen. Ich denke, dass wir versuchen, da zu sein, wo natürlich relativ viele Athleten sind, aber auch Ortswechsel machen, dass uns alle Athleten zumindest mal persönlich kennenlernen. Und dann ist das Gute, dass man mit Online heutzutage da auch viel machen kann. Man kann natürlich auch telefonieren. Mit dem Video wird es dann immer noch mal ein Ticken persönlicher. Ganz zur Not muss man dann halt ne, irgendwo hinfahren und genau ein paar Stunden warten. Aber ja, kann ja dann, es gibt ja immer ein Betreuerteam, ne, dass wenn eine Krise da ist, man dann ja auch mit denen in Kontakt treten kann und gucken, ne, dass die Sportler so lange gut versorgt sind.
Das heißt, das ist aber dann auch dann euer Job wirklich vor Ort, 24 Stunden eigentlich auf Abruf.
Ja, wir haben immer ein Handy bei uns gehabt, was auch die ganze Nacht auf laut gestellt war. Und man muss aber sagen, zum Glück hatten wir jetzt in Paris keinen wirklichen Notfall.
Fingers crossed, dass das dann in Italien auch so ist. Und vielen Dank dir für den Moment hier, Petra. Wir sprechen auf jeden Fall gleich noch weiter. Aber wir wollen natürlich auch bei unseren Fünfen reinhören, was deren Erfahrungen mit dem Thema so sind. Und bevor wir das machen, ein ganz kurzer Dank an unseren Partner. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Also kurz zu ein paar Updates zu dem Thema unserer Fünf. Da hat unser Snowboarder Christian Schmid, den wir seit einem halben Jahr auf dem Weg zu den Paralympics begleiten, eine ganz verrückte Geschichte erzählt. Stichwort Angstgegner.
Ja, es sind immer komische Sachen passiert. Irgendwie bin ich immer auf den Österreicher René Eckhardt im Heat getroffen. Und da ist immer irgendwas passiert. Und dann bin ich gestürzt oder er hat irgendwie eine komische Fahrweise an den Tag gelegt, irgendwo abgebremst, wo man überhaupt nicht abbremst. Und bin dadurch aus meinem Konzept gekommen. Deswegen war das doch schon in gewisser Hinsicht mein Angstgegner. Und ja, es war tatsächlich auch manchmal so, dass man sich da gedacht hat, das darf doch nicht wahr sein, jetzt trifft man ihn schon wieder in einem Halbfinal-Heat oder schon wieder in einem Heat. Und dann hat er wieder so Gedanken gehabt, die man eigentlich bei sowas nicht braucht.
Und wie hat Christian die Situation dann gelöst? So.
Ich habe dann mal eine Mentalcoach getroffen das war die WM 2022 in Norwegen. Das war die Mentalcoach oder Psychologin von den Paraski-Nordisch-Leuten. Mit der durfte ich mich dann auch mal unter vier Augen unterhalten. Und die hat mich da einfach besser darauf vorbereitet, auf solche Situationen, die wieder vorkommen und auch allgemein mit dem Druck und mit der Nervosität umzugehen. Hat sie mir eine Technik gezeigt, das ist eine Art Klopftechnik auf die Brust mit gleichzeitig macht man noch einen Ton. Und das hilft mir bis heute, das wende ich bis heute noch an, wenn ich merke, dass irgendwie Aufregung kommt oder einfach nur kurz nochmal, kurz vorm Start, um einfach nochmal runterzukommen. Und dann habe ich noch eine andere Technik, wie so eine Visualisierungstechnik von ihr gelernt, wo einfach die Strecke mal wieder runterfährt. Und die beiden Sachen helfen mir doch sehr.
Also, mentales Training, was auch ihm hilft. Bei Annalena Forster, mehrfache Weltmeisterin, mehrfache Paralympicsiegerin im Monoski, ist die Situation vielleicht noch ein bisschen extremer. Annalena hat vor den Winterspielen in Peking 2022 mit Mentaltraining begonnen, um mit den großen Erwartungshaltungen an sie richtig umzugehen. Jetzt im Sommer vor den nächsten Paralympics ist sie wieder Topfavoritin auf Gold. Sie hat da schließlich auch schon den Gesamtweltcup gewonnen.
Also ich würde sagen, ich habe halt auch jetzt einfach einen anderen Erfahrungsschatz, also durch das Training, was ich bisher hatte. Das heißt, ich kenne mich mit manchem schon besser aus, würde ich sagen. Ja, und jetzt heißt halt das Ganze wieder auffrischen, ja, eben gerade nochmal an Baustellen arbeiten, die jetzt präsent sind. Und dann, ja, ich mache es aber eigentlich so, dass ich halt dann auch ja flexibel agiere, je nachdem, wo ich das Gefühl habe, wo ich vielleicht noch was machen könnte. Also ich bleibe da halt einfach im ständigen Kontakt mit meiner Mentaltrainerin und gucke da einfach, dass man ja sich über das austauscht, was halt vielleicht gerade noch bearbeitet werden sollte oder im Gespräch halt auch Sachen kommt, wo man vielleicht noch mal intensiver drauf schauen sollte. Also das läuft jetzt relativ flexibel, weil ich habe ja die Ansprechpartnerin direkt am Olympiastützpunkt in Freiburg. Genau. Also ich bin jetzt ganz froh gerade, dass ich da noch so entspannt bin. Das kommt schon noch alles früh genug. Und wie gesagt, ich bin ja eben im Austausch mit meiner Mentaltrainerin und haben ja aber eben schon gewisse Erfahrungswerte aus den letzten Jahren, was ja mega ist.
Außerdem macht Annalena mittlerweile auch Hypnosetraining, allerdings ein bisschen anders als das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Für sie, ist das genau das Richtige.
Ja, Hypnose ist ja ein relativ weiter Begriff. Da fallen ja verschiedene Sachen mit runter. Also die klassische Hypnose habe ich tatsächlich so noch nicht ausprobiert, aber das steht noch auf meinem Plan jetzt diesen Sommer. Gerade ja für Bedingungen, die etwas schwierig sind, wie sehr eisige Pisten oder auch die Kombination eisig und steil oder auch schlagige Pisten. Einfach wenn ja die Bedingungen nicht so sind, wie ich mich wohlfühle, dass ich dafür noch eine Strategie finde oder eben gerade durch die Hypnose da halt mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann. Da bin ich mal gespannt. Bisher habe ich so mit meiner Mentaltrainerin Wingwave gemacht.
Momentchen mal kurz. Wingwave, definitiv eine Methode, wo wir bei Annalena nochmal nachgehakt haben und die sie uns dann nochmal erklärt hat.
Also kurz und knackig erklärt, Wingwave-Methode bedeutet, dass du durch Muskeltests schaust am Finger, welche Emotionen wirken sich sozusagen negativ auf die Situation aus, mit der du nicht klarkommst. Das heißt, wenn ich eine hohe Muskelspannung habe, dann ist das was Gutes. Wenn die Muskelspannung aber gering ist und die Finger leicht auseinandergehen, dann heißt es, dass da irgendwas ist, also dass ich mit dieser Emotion eben möglicherweise nicht so gut klarkomme. Und dann versucht man eben durch schnelle Augenbewegungen, die werden ausgelöst durch schnelle Bewegungen der Hand desjenigen, der die Wingwave-Methode mit einem macht. Da versucht man die REM-Schlafphase nachzuahmen. Bei der REM-Schlafphase ist es so, da werden die Aktionen vom Tag werden verarbeitet und die Gehirnareale, die weit auseinander liegen, werden wieder besser miteinander connected oder zur besseren Zusammenarbeit sozusagen aufgefordert durch die schnelle Handbewegung. Genau. Und dadurch kann man im besten Fall dann mit den Emotionen besser umgehen oder leer. Also das Gehirn versucht dann eben da eine bessere Connection herzustellen. Und ich muss sagen, das hat mir enorm geholfen, ja, gerade mit Nervosität gut umzugehen, mit Erwartungshaltung und solchen Geschichten und bei mir bleiben. Und ja, am Anfang dachte ich auch so, okay, was für ein Hokuspokus, aber es funktioniert halt wirklich. Genau.
Und das Ganze passiert meistens nicht bewusst, sondern es transportiert sich eher über Gefühle und unterschiedliche Anzeichen, wie Annalena uns dann noch gesagt hat. Also wer da jetzt noch mehr Wissensdurst hat, der oder die klickt sich am besten selbst dann einfach im Internet mal ein bisschen durch. Den großen Erfolgsdruck, den hat unser zweiter Ski-Alpin-Fahrer Leon Gensert noch nicht. Er ist auch auf dem Monoski unterwegs, hat seine erste Saison im Weltcup hinter sich. Da hat natürlich jetzt niemand die großen Siege erwartet. Für ihn ist das mit dem gerade erst begonnenen Jurastudium auch eine Doppelbelastung. Auch wenn für ihn klar ist, wo der Druck dann wirklich mal größer ist oder war.
Also ich würde eindeutig sagen, dass ich bei meinem ersten Weltcup-Start deutlich mehr Druck hatte oder mehr Druck verspürt habe als bei meiner ersten Uni-Klausur. Also die erste Uni-Klausur war irgendwie deutlich entspannter, als ich gedacht hätte. Also das war so nichts Besonderes irgendwie.
Und das Mentaltraining ist bei Leon, so viel können wir vorwegnehmen, bislang noch nicht so wirklich auf der Agenda. Betonung liegt aber möglicherweise auf noch.
Immer mal wieder Mentaltrainings irgendwie auf Lehrgängen im Sommer oder wenn es sich irgendwie angeboten hat. Wir hatten auch mal im Winter, haben wir uns mal zusammen hier in Innsbruck getroffen. Und ja, da geht es oft um sehr generelle Dinge. Und was mich spezifisch ja, interessieren würde oder wozu ich einfach noch nicht so gekommen bin, was aber eigentlich schon dauerhaft oder schon recht lang ein Problem für mich immer mal wieder ist, ist das Leistung abrufen im Wettkampf, jetzt auch im Vergleich zum Training. Und das ist auf jeden Fall was, woran ich noch arbeiten muss. Und ja, wenn ich jetzt im Sommer Zeit dafür finde, wollte ich das auch nochmal in Angriff nehmen.
Und damit wollen wir direkt überleiten zu unserem zweiten kurzen Gespräch mit Petra Dallmann, die ja seit vielen Jahren mit Parasportlerinnen und Parasportlern zusammenarbeitet. Und Petra, du hast die Thematik von Leon gerade kurz gehört, sicherlich kein Einzelfall. Du hast es am Anfang des Gesprächs ja auch schon mal gesagt, dann wirklich diese Prozentpunkte auf die Strecke, auf das Feld, wohin auch immer zu bringen und dann abzurufen. Ist für dich jetzt natürlich schwer aus der Ferne, das so zu sagen, aber kannst du umreißen, was da jetzt so Methoden sein könnten? Also wie kriegt man das dann eben hin, auch im Wettkampf die Leistung abzurufen, die ja ganz offensichtlich in dem Fall jetzt in Leon, aber auch sonst in den Athletinnen und Athleten so drin steckt? Also es ist ja dann eigentlich nur eine Barriere im Kopf, weil körperlich ist die Leistung ja da.
So, und jetzt ist der Punkt, wo ich mir den Thorsten her wünschen würde. Der als Sportpsychologe, das ist genau einer seiner Hauptthemen. Wie schaffe ich es im Wettkampf, punktgenau meine Höchstleistung abzurufen? Das ist ein Thema, was ich in der Psychotherapie eher weniger habe, aber ich glaube, die Methoden sind nicht völlig unähnlich. Ne? An erster Stelle steht erstmal die Problemanalyse. Ne? Als erstes muss man, glaube ich, auch wirklich mal ausschließen, so ist es auch bei psychischen Erkrankungen, ist es denn wirklich eine mentale Geschichte oder sich auch nochmal mit dem Trainer zusammensetzen oder machen wir zum Beispiel trainingstechnisch was falsch, ne? Bin ich wirklich auch körperlich, bin ich topfit, ne? Wenn man das dann schon mal sagt, okay, körperlich, nee, ist es so, ne? Das können wir irgendwie messen. Das ist nicht das Problem. Dann, genau, muss man die psychischen Ursachen analysieren und da gibt's dann natürlich ganz verschiedene Gründe. Genau, man guckt dann einfach ganz genau, ne, erstmal hin, wie ist es denn momentan, wie bereite ich mich auf den Wettkampf vor, was gehen mir für Gedanken durch den Kopf, ne, was nehme ich für Gefühle wahr, um dann so ein bisschen rauszufiltern, wo ist denn der Knackpunkt an der Sache, ne? Fängt es schon 3 Tage vorher an, weil ich vor lauter Aufregung nicht mehr schlaf, ne, dann kann ich anfangen zu gucken, okay, wie kann ich mich da selbst wieder beruhigen, muss an meiner Schlafhygiene arbeiten. Aber vielleicht ist das Problem wirklich erst 10 Minuten vor dem Start, dass ich da völlig meinen Fokus verliere. Bei manchen ist das Thema eine Selbstbewusstsein generell. Ne? Sobald sie irgendwie ihren Konkurrenten sehen, nehmen sie nur noch wahr, boah, wie stark und durchtrainiert der aussieht und sind auch wieder völlig weg von sich, ja, oder nehmen das Blitzlichtgewitter wahr, ne, von Pressefotografen. Also, und je nachdem, was ich dann rausfinde, wo das Problem ist, nehme ich das dann mit verschiedenen Techniken in Angriff.
Ich merke schon, wir können da entsprechende Nummern, glaube ich, vermitteln und entsprechende Kontakte knüpfen von Leon und dir, die ihr euch ja vielleicht jetzt in dem Fall noch nicht kennt oder noch nicht so ausführlich unterhalten habt. Dann versuchen wir mal, was möglich zu machen, sage ich jetzt mal ganz großkotzig aus Podcast-Sicht.
Auf jeden Fall. Ne, deshalb sind Thorsten und ich da, um bei psychischen Fragen weiterzuhelfen.
Was sind denn so die häufigsten Themen, die dir oder euch begegnen, wenn ihr im Alltag mit den Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland Paralympics zusammenarbeitet? Also ist das wirklich viel der sportliche Aspekt oder ist das auch viel Persönliches? Gerade in dem Bereich, wenn jemand jetzt nicht Profisportler ist, Zukunftsängste vielleicht, finanzielle Absicherung, Thema Ausbildung. Also was sind so die, das habe ich ganz viel aufgezählt, aber was sind so die Hauptbereiche, die euch so begegnen, wenn du das so grob umreißen kannst?
Also bei mir melden sich ja wirklich nur die Sportler, die deutlich spürbare psychische Symptome haben, die sehr belastet sind, oft auch in ihrem Alltag und viele, die auch wirklich an einer psychischen Erkrankung leiden. Na, und deshalb geht es bei mir dann oft ja um die Behandlung von einer Depression, von Ängsten, von einer Traumafolgestörung.
Das heißt also, es ist wirklich eher, oder es ist, wenn man so will, kann man gar nicht konkretisieren auf einen Bereich, weil solche ja, Depressionen können ja sowohl aus dem sportlichen als auch aus dem persönlichen Aspekt zusammenspielen. Man kann das gar nicht so definieren.
Ja, also in den seltensten Fällen haben wir genau eine Ursache. Ne, bei Depressionen spielen genetische Faktoren eine Rolle. Dann spielt viel eine Rolle, wie man aufgewachsen ist, die Persönlichkeitsentwicklung und dann aber auch die akuten Belastungsfaktoren. Aber ne, so dass ich da selten sagen kann, ach ja, wir, ne, da gibt's, ne, das ist jetzt rein wegen Zukunftsängsten, sondern ne, das ist dann einfach wahrscheinlich noch ein, kann ein Punkt auf der Liste sein von Belastungsfaktoren.
Dieses Thema Psychotherapie, psychische Behandlung ist ja immer noch irgendwie schambehaftet, muss man ja sagen. Wie ist die Chance, dass man es gesellschaftsfähiger hinbekommt? Also das gilt ja allgemein für die Gesellschaft. Im Sport vielleicht aber nochmal, ja, ist der dieser Leistungsdruck auch nochmal ein ganz anderer. Gibt es da irgendwas, was wie du das angehst, dass man das Ganze gesellschaftsfähiger hinbekommt?
Ich denke, dass der Sport da mit einem guten Beispiel vorangehen kann und ja viele Sportler und auch Trainer, die sich öffentlich zu psychischen Erkrankungen bekannt haben, da glaube ich total viel tun, um das Thema zu entstigmatisieren. Und ich denke, dann muss der Sport aber auch irgendwie vorbildhaft agieren, indem er dann die Betroffenen auch gut versorgt und gut unterstützt. Und da erlebe ich, dass die neue Generation an Sportlern, aber auch die neue Generation an Trainern viel, viel offener auch schon sind für das Thema. Ich kann hier als Beispiel, ich arbeite seit 4 Jahren am Olympiastützpunkt, einen Tag in der Woche als Psychotherapeutin. Und das erste halbe Jahr hatte ich so ein verstecktes Büro, wo die Athleten durch den Seiteingang kommen konnten, weil wir dachten, oh, die wollen ja sicher nicht gesehen werden, wie die zu mir ins Büro kommen, dann weiß ja jeder, was los ist. Und dann haben wir gemerkt, es interessiert die überhaupt nicht, die Sportler. Und jetzt habe ich mein Büro mitten unter allen anderen OSP-Mitarbeitern und ich frage auch immer wieder, aber es ist für niemanden ein Problem, ne, offen hier reinzulaufen, zu sagen, ne, ich gehe zu Petra und so soll das ja sein, ne? Wie, also, ne, warum soll man sich um sein Gehirn, was ich ja finde, das wichtigste Organ ist, nicht genauso professionell kümmern, wie man es mit seinem Knie machen würde, ne? Da geht man ja auch zum Physio und wenn es weh tut, geht man auch zum Arzt und zum Orthopäden und die Behandlung hat auch das Gehirn und die Seele und das Herz verdient, ja.
Das ist ja immer die Schwierigkeit, dass Leute gesellschaftlich sehen und akzeptieren, wenn jemand einen Krücken hat und einen Gips hat und das schwierig nachvollziehen können, wenn sie nicht sehen können, was das Problem ist, was ja bei psychischen Erkrankungen oft so ist. Und dass es eben so schwer das macht, das nachzuvollziehen. Also jetzt keine Entschuldigung, aber so ist es ja leider, dass die Leute dann oft sagen, hey, wieso, was ist denn? Du bist doch ganz normal, so ungefähr.
Das stimmt, das sagen auch viele Patienten. Sie hätten einfach gern einen Laborwert, der sozusagen ihnen und dem Umfeld beweist, dass sie krank sind. Aber ich finde, man kann das sehr gut vermitteln. Es gibt ganz klare Kriterien, wann eine Erkrankung vorliegt. Und da kann man mit ein bisschen Aufklärung ein gutes Verständnis erreichen.
Da auch nochmal der Hinweis von uns. Wir haben vor über 2 Jahren im März 2023 mit Clara Klug gesprochen. Die Folge heißt Depression, trotz Erfolgen, die da sehr offen mit uns drüber gesprochen hat. Also das nochmal eine kleine Hörempfehlung. An dieser Stelle dann auch vielen Dank, Petra Dallmann, Psychotherapeutin und Psychiaterin und für das Team Deutschland Paralympics mit in Mailand Cortina 2026. Auf das dein Handy, wenn dann nur für Glückwünsche, mal hauptsächlich gebraucht wird und du, ich sag mal, eher so dabei bist und gar nicht so viel zu tun hast im Sinne der psychischen Gesundheit, sage ich jetzt mal so. Danke, Petra.
Ja, vielen Dank.
Wir wollen jetzt aber natürlich auch nochmal unsere 5 Athletinnen und Athleten auf der Road to Mailand Cortina zu Wort kommen lassen. Die jüngste im Bunde, Biathletin und Langläuferin Lynn Katzmeier, die hat auch eine relativ klare Meinung zum Thema Mentaltraining bzw. psychische Gesundheit.
Das wäre auf jeden Fall, also ja, auch mein Wunsch, dass ich da irgendwann die Stärke habe und da hinkomme, weil es tatsächlich so ist, dass es viele Themen gibt, die einfach Tabuthemen sind und wo ich aber finde, dass es sehr wichtig wäre, damit einfach viel offener umzugehen. Also ich glaube, gerade ein großes Thema ist so Gewicht, wie nehme ich mich selber wahr und sowas im Sport. Oder ist ja generell ein Thema, aber eben gerade auch im Sport. Und ich glaube, da würde ich gern in Zukunft auch mehr, ich sag mal, das Schweigen brechen und ja auch eben gerade mit mentaler Gesundheit und verschiedenen Sachen. Genau.
Lynn nutzt regelmäßig das Angebot am Olympiastützpunkt Freiburg von Mentaltraining und findet es aber auch nicht immer ganz so einfach.
Also ich finde manchmal ist schon schwierig, mentales Training anzunehmen, gerade weil man sich so denkt, boah, ja, mir geht's doch eigentlich ganz gut oder ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt oder so. Oder auch wenn es einem vielleicht mal schlecht geht, so boah, aber ob das dann wirklich besser macht. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es mir auch sehr geholfen hat, wenn ich dann das auch angenommen habe. Genau.
Ja, bei den besten Sportlerinnen und Sportlern in ihrer Sportart, da denkt man ja mal schnell, die sind so gut, die brauchen das gar nicht. Aber vielleicht sind sie eben auch nur so erfolgreich, weil sie mental so stark sind. Mentale Stärke ist wirklich ein Fundament für Erfolge im Spitzensport und der Kopf spielt in Mannschaftssportarten häufig beim Torhüter nochmal eine ganz besondere Rolle. Niemand im Team ist am Ende dann doch so sehr auf sich alleine gestellt und kann mit einem Fehler das Spiel für die ganze Mannschaft verlieren. Das gilt auch für Eishockey-Goalie Simon Kunst. In der Nationalmannschaft ist er bekannt dafür, dass er sich vor den Spielen in der Kabine immer abschottet, um den absoluten Fokus aufs Spiel zu kriegen.
Ich bin immer sehr im Tunnel, sehr fokussiert. Da gibt es nur positive Gedanken in diesen Momenten. Da geht es auch nochmal darum, welche Bewegungen muss ich machen, wenn der und der Stürmer auf mich zukommt. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, immer positiv zu sein. Negative Gedanken sind in diesen Momenten absolut tabu und verboten. Dann war auch nochmal ganz entscheidend ein Gespräch mit der Sportpsychologin in Hannover, wo wir einfach nochmal darüber gesprochen haben, wie kriege ich diese wichtigen Konsultationsphasen für mich in kürzerer Zeit hin, weil das früher doch auch lange gedauert hat. Und bin ich sehr viel durchgegangen und habe bestimmt 20 Minuten vor Spielen gebraucht, manchmal eine halbe Stunde. Und da kamen wir beide zu dem Schluss, das ist vielleicht ein bisschen zu lange, zieht auch zu viel Aufmerksamkeit im Team. Und da haben wir die Zeit einfach ein Stück verkürzt und ist kein bisschen schlechter für mich.
Am Anfang hat Simon auch das ein oder andere Buch noch zum Thema gelesen, wie er uns erzählt hat. Er versucht vor allem vieles dann auch jetzt zu visualisieren. Beliebtes Mittel ist es aber auch, den Gegner irgendwie aus dem Konzept zu bringen, also sprichwörtlich in den Kopf des Stürmers reinzukommen in Simons Fall. Und was sollen wir sagen? Da ist er wirklich mit allen Wassern gewaschen.
Es ist so, dass ich auf jeden Fall dafür sorgen will, dass der Stürmer sich nicht besonders gemütlich vor meinem Tor macht, sodass ich ihn definitiv voll laber. Das macht mir große, große Freude. Und dass ich ihm auch vielleicht gerne mal ein bisschen mit dem Schläger streichel, damit er so merkt, alles klar, das ist hier, das tut ja auch mal ein bisschen weh. Von daher, das mache ich schon ganz gerne, macht mir viel Spaß. Und dazu gibt's dann noch meine Aura. Ich behaupte nämlich schon seit Jahren, ich kann die Dinger mit meiner Aura gegen Pfosten und Latte lenken. Und ich habe auch schon gehört, dass sich der ein oder andere Stürmer, zumindest aus meinem Team, wenn ich gegen die in der Liga spiele, darüber aufregen. Also, du mit deiner scheiß Aura. Also, ja, es steht auf meinem Helm schon seit Jahren. Ich behaupte, sie gibt es. Und ich glaube in der Zwischenzeit selbst dran. Das Schöne ist, der ein oder andere Stürmer in der Zwischenzeit auch.
Ja, solche Psychospielchen sind wirklich immer spannend und ganz ehrlich, da will ich jetzt nicht der Stürmer sein, der dagegen Simon ran muss. Und jetzt zum Abschluss der Folge auch nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr nach dieser Podcast-Folge noch ein bisschen Wäsche zu waschen habt, ein Auto zu fahren oder vielleicht noch ein bisschen Podcast einfach so hören wollt, dann checkt doch mal den Team Deutschland Podcast aus. Unser olympisches Pendant. Da ist in der aktuellen Folge eine Frau zu Gast, die über 200 Meter weit fliegt. Skispringerin Selina Freitag. Sie hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich und will auch 2026 hoch hinaus. Und wie sieht da so ein Sommertraining vor Olympia eigentlich aus?
Es ist wirklich, wie das Sprichwort schon sagt, die Wintersportler werden im Sommer gemacht, weil man da wieder von Null anfängt. Neue Saison, neue Aufgaben, neue Regelungen, neue Umstellungen. Damit muss man dann irgendwo zurechtkommen und dafür ist dann wirklich der Sommer da.
Also hört da gerne mal rein, findet ihr natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann hört ihr natürlich gerne vom Team Deutschland Paralympics Podcast die alten Folgen nochmal. Denn vor allem die letzte Folge, die ist total zeitlos. Was machen Winterathleten eigentlich im Sommer? Wie trainiert man das Schießen beim Biathlon im Sommer? Und wie machen die Parastars Urlaub? Also das alles in der letzten Folge und in der nächsten Folge, da klären wir dann, wie das mit der Karriere neben dem Spitzensport eigentlich so läuft. Annalena ist ja Profi, Lynn geht zur Schule, Leon studiert, Christian und Simon haben einen Fulltime-Job neben dem Spitzensport, also völlig verschiedene Grundvoraussetzungen und wir klären für euch die Fragen, die sich da auftun. Also wie organisiert man das alles, wie viele Sponsoren braucht man eigentlich und wie viel Unterstützung gibt es vom Staat oder auch vom Verband? Freut euch da wirklich auf die nächste Folge. Danke jetzt erstmal hier fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Habt einen schönen Sommer. Ich bin Philipp Wegmann, freue mich auf euch in 4 Wochen und sage ciao und tschüss.